NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. August 1930. Der Geburtstag des irisch-amerikanischen Schriftstellers Frank McCourt.
Das ist Ihre letzte Stunde und meine auch. Tränen und Staunen, weil Guy uns zum Abschied eine Geschichte erzählt hat, die uns mahnt, froh zu sein über das, was wir haben. Die Glocke läutet und sie bewerfen mich mit Konfetti. Sie wünschen mir ein schönes Leben. Ich wünsche ihnen dasselbe. Bunt gesprenkelt gehe ich durch den Korridor. Jemand ruft mir nach: Hey, Mr. McCourt, Sie sollten ein Buch schreiben. Ich probier's.
So endet Tag und Nacht und auch im Sommer. Das letzte Buch von Frank McCourt aus dem Jahr 2005. Und mit diesem Ende ist man am Anfang der Schriftstellerkarriere von McCourt, der erst im Rentenalter zu schreiben begann.
Wenn man 5 Klassen unterrichtet, 175 Schüler an einem Tag, kann man nicht nach Hause gehen und einen großen amerikanischen Roman schreiben. Man ist einfach zu erschöpft und fällt ins Bett. Ich habe es bereut, nicht schon früher mit dem Schreiben begonnen zu haben. Ich hatte Freunde, die Schriftsteller, Journalisten und Dramatiker waren. Ich beneidete sie. Sie haben früh angefangen zu schreiben. Ich denke, sie haben dadurch so etwas wie einen intellektuellen Muskel gebildet. Ich mag die englischen Dichter wie Byron, Keith, Thoreau. Die waren praktisch Babys, als sie mit dem Schreiben anfingen. Ich war über 60. So alt. Ich mag es gar nicht sagen, aber da ist man alt. Es ist wie der Versuch, einen Marathon zu laufen, wenn du alt bist. Ich hatte nicht die intellektuellen und künstlerischen Muskeln entwickelt fürs Schreiben. Aber ich habe es trotzdem getan.
Der Pensionär McCourt beginnt Anfang der 90er Jahre sein gewaltiges Erinnerungsprojekt, das ihn in kurzer Zeit weltberühmt machen wird. Die Asche meiner Mutter entsteht. Über 500 Seiten Memoiren aus seiner Kindheit. Am 19. August 1930 in New York geboren, siedelt McCourt mit seinen Eltern im Alter von 4 Jahren nach Irland um, ins Heimatland seines Vaters Malachy. Der ist Alkoholiker und stürzt seine Familie in entsetzliche Armut. McCourts Geschichten aus dem elenden Städtchen Limerick, in dem eigentlich nie die Sonne scheint, sind jedoch nicht nur düster, sondern haben tragikomische Qualität. Die Gratwanderung gelingt McCourt, indem er aus der Sicht eines anfangs 4-jährigen Jungen erzählt. Der naive Blick des Kindes verwandelt die Szenerie, in der Hunger und Tod die einzigen Konstanten sind.
Der italienische Lebensmittelladen ist auf der anderen Straßenseite und ich sehe Bananen, Äpfel, Apfelsinen. Aber man braucht Geld. Ich vergewissere mich, dass niemand guckt, schnappe mir ein Bündel Bananen von der Auslage und renne über die Myrtle Avenue vom Spielplatz weg. Einmal um den Block und auf der entgegengesetzten Seite zurück, wo ein Loch im Zaun ist. 5 große Bananen habe ich erwischt. Und in der dunklen Ecke fressen wir sie genüsslich in uns hinein. Dann passiert das Seltsame. Ein Mann steht am Tor vom Spielplatz. Er ruft mich. Oh Gott, es ist der Italiener. Hey, Kleiner, komm mal her. Ich spreche mit dir. Komm her. Ich gehe zu ihm hin. Hier, eine Tüte Obst. Eine nette Mutter hast du. Dein Vater, naja, er hat da dieses Problem, diese irische Sache. Gib den Zwillingen eine Banane, damit sie das Maul halten. Die sind ja bis in mein Geschäft zu hören.
Obwohl sich McCourt als literarischer Quereinsteiger empfindet, ist die irische Traditionslinie seines Schreibens deutlich sichtbar. Ironie, Sarkasmus und virtuose Sprachhandhabung waren immer schon die Waffen der Iren gegen die englische Übermacht. Autoren wie George Bernard Shaw, Sean O'Casey und natürlich James Joyce wären hier zu nennen. Jonathan Swift bot bereits im 18. Jahrhundert in seinen berühmt gewordenen Satiren den Engländern die vom Hungertod bedrohten irischen Neugeborenen als besonders delikate Speise an. Die hohe Säuglingssterblichkeit ist auch in McCourts Kindheit, dem Irland der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, immer wieder trauriges Thema.
Das Traurigste für mich war das Leben meiner Mutter. Sie heiratete einen Alkoholiker und sie bekam zu viele Kinder. Sie hatte mich, dann meinen Bruder, dann Zwillinge und dann ein kleines Mädchen. Dieses kleine Mädchen starb nach 21 Tagen. Die Zwillinge starben 6 Monate nach unserer Ankunft in Irland an einer Lungenentzündung. Dann wurde mein Bruder Michael geboren, dann mein Bruder Alfie, einer nach dem anderen. Und mein Vater bekam keine Arbeit. Und wenn er Arbeit hatte, verlor er sie durch den Suff. Das Leben meiner Mutter war blanker Horror. Und ich glaube, ich habe das in die Asche meiner Mutter noch gar nicht richtig rübergebracht. Je mehr ich schrieb, umso mehr wurde mir bewusst, dass ich noch mehr hätte für sie tun können. Aber ich verstand als Kind die Misere ihres Lebens nicht. Ich verstand es erst, nachdem ich das Buch geschrieben hatte. Ich würde jetzt gern zurückgehen können, sie wiederholen und liebevoller mit ihr sein.
Zu seiner Überraschung findet Frank McCord sein Erstlingswerk auf der Bestsellerliste der New York Times. Dort zu stehen, so sagt er in seiner ironischen Art, bedeutet, in Gottes Schoß zu sein. In insgesamt 30 Sprachen werden McCords Kindheitserinnerungen übersetzt. 6 Millionen Exemplare gehen weltweit über den Ladentisch. Paramount sichert sich die Filmrechte am Buch für $1 Million. Aus dem bettelarmen irischen Einwanderer wird im Rentenalter ein reicher Mann. 1997 erhält McCord mit dem Pulitzer-Preis die höchste literarische Ehrung der USA.
Die Asche meiner Mutter, dieses eine Buch, das war das Einzige, was ich schaffen wollte. Es hätte mich vollkommen befriedigt, wenn ich nur das geschafft hätte. Wenn ich tot umgefallen wäre, nachdem ich dieses Buch zu Ende geschrieben hatte, ich hätte gedacht, Gott sei Dank, ich habe das noch geschafft. Das ist das, was die Leute den amerikanischen Traum nennen.
McCords amerikanischer Traum beginnt, als er 19 ist. 1949 bringt ihn die Irish Oak in den Hafen von New York. Wie hart es sein kann, wenn sich ein Traum erfüllt, davon erzählt der zweite Bestseller aus McCords Feder mit dem Titel »Ein rundherum tolles Land«. Mit gerade einmal $40, schlechten Zähnen, chronisch entzündeten Augen, ohne Schulabschluss und Ausbildung muss der Neuankömmling die miesesten der schlecht bezahlten Jobs annehmen. Als Hoteldiener schrubbt und putzt McCord, bis der Arzt bei ihm eine ansteckende Schuppenkrankheit feststellt und ihm nahelegt, sich den Schädel rasieren zu lassen.
Am Montagmorgen hängt ein Zettel an meiner Stechkarte, ich soll mich im 18. Stock melden. Eddie Gilligan sagt, es ist nicht persönlich gemeint, aber ich darf nicht mehr in der Lobby arbeiten mit den verkrusteten Augen und jetzt auch noch dem kahlen Schädel. Jeder weiß, dass Menschen, denen plötzlich die Haare ausfallen, nicht mehr lange auf dieser Welt sind. Die Leute wollen immer das Schlimmste glauben. Und im Personalbüro heißt es, entzündete Augen, kahler Schädel, zählt 2 und 2 zusammen und ihr kriegt die größten Schwierigkeiten mit den Gästen in der Lobby.
Nachdem er im Hotel für nicht mehr öffentlichkeitstauglich erklärt wird, verdingt er sich als Hafenarbeiter. Eine harte Zeit für den jungen Mann mit seiner schwachen Konstitution. Während des Koreakrieges wird McCord einberufen und in Deutschland stationiert. Nach seiner Entlassung verändert sich sein Leben radikal. Er profitiert von der sogenannten GI Bill, einem Gesetz aus dem Zweiten Weltkrieg, nach dem jeder ehemalige Soldat Anspruch auf ein Studium hat.
Es war sehr merkwürdig. Ich kam von dieser realen Welt harter körperlicher Arbeit im Hafen, auf Schiffen und LKWs, mit diesen Menschen, die sehr rau waren. Von dort ging ich dann zu New York University. Dort sprach man über Sachen, die mich wirklich nicht interessierten. Über die Seele, über Shelley, Keith, die Romantiker. Die Professoren spielten mit ihren Lieblingswaffen, Ironie und Sarkasmus, und demonstrierten, wie überlegen sie waren, wie intellektuell. Da musste ich durch. Manchmal waren sie beleidigend. Es war für mich angenehmer in den Docks, aber mir wurde klar, dass das ein sehr trauriger Ort war. Es war für mich einfach Zeit zu gehen, in die feindselige Umgebung der Universität. Überall Feindseligkeit. Vielleicht bin ich paranoid. Und dann war ich irgendwann im Klassenzimmer. Und vor mir standen 175 Schüler pro Tag.
Frank McCord wird Lehrer, Teacherman, so auch der Originaltitel seines dritten und letzten Buches, in dem er über seine Zeit in New Yorker Klassenzimmern schreibt. Pointiert lakonisch erzählt McCord vom Los eines Lehrers, der ohne autoritäre Methoden unterrichten möchte und sich deshalb ständig in aussichtslosen Situationen wiederfindet. Unkonventionelle Lösungen wie die, einfach das Pausenbrot eines Schülers aufzuessen, der es seinem Nachbarn an den Kopf geworfen hatte, sind gefragt. In dem ungleichen Kampf mit den New Yorker Kids gewinnt der Lehrer McCord immer mehr an Boden. Doch läuft er dabei stets Gefahr, das gewonnene Vertrauen wieder zu verspielen.
There they are.
Da sind sie, die Schüler. Sie sitzen da und gucken dich an wie lauernde Raketen. Sie registrieren, was du machst, den ganzen Tag lang. In den ersten Jahren meines Lehrerdaseins ging ich abends in eine Bar in Greenwich Village. Und manchmal blieb ich zu lange dort. Und die Schüler wussten das sofort. Oh, Mr. McCourt, Sie sehen aber heute schlecht aus. Deshalb hörte ich auf damit. Man kann nicht trinken und unterrichten. Unterrichten ist der härteste Beruf überhaupt.
It's the hardest profession of all.
Ich habe eine Schublade voller Entschuldigungen, aus denen man eine Anthologie zusammenstellen könnte. Große amerikanische Ausreden oder große amerikanische Lügen. Aus dem Ofen schlugen Flammen, die Tapete geriet in Brand und die Feuerwehr hat uns die ganze Nacht nicht mehr ins Haus gelassen. Die Toilette war verstopft und wir mussten die Straße hinunter bis in die Kilkenny Bar gehen, um die Toilette dort zu benutzen. Aber die war von der vorangegangenen Nacht ebenfalls verstopft und Sie können sich vorstellen, wie schwer es für meinen Ronnie war, sich für die Schule fertig zu machen. Ich hoffe, Sie entschuldigen ihn ausnahmsweise und es wird nicht wieder vorkommen.
Angesichts dieser Zeugnisse übersprudelnder Fantasie kommt McCourt, inzwischen Lehrer für Englisch und kreatives Schreiben an der renommierten New Yorker Stuyvesant-Schule, auf die Idee, die Schüler ganz legal im Unterricht Entschuldigungen schreiben zu lassen. Eine Entschuldigung von Adam an Gott, eine von Eva an Gott. Endlich gelingt es ihm, seine Schüler aus der Reserve zu locken und sie beginnen, freiwillig zu schreiben. Das Projekt verselbstständigt sich. Sie wollen Entschuldigungen für Wehrdienstverweigerer verfassen, aber auch für Judas, für Attila, für Lee Harvey Oswald und für Al Capone. In seiner letzten Schulstunde sind es dann die Schüler, die ihren Lehrer zum Schreiben ermuntern. 30 Jahre lang war sein Kopf randvoll vom Radau im Klassenzimmer. Nachdem Ruhe eingekehrt ist, setzt sich der Pensionär McCourt an den Schreibtisch und fängt noch einmal von vorne an mit seinem Leben. Das Abenteuer des Erinnerns beginnt. Insgesamt 1400 Seiten entstehen in knapp 15 Jahren.
Ich bin glücklich, dass ich Erfolg hatte mit meinen drei Büchern. Aber es reicht nicht. Ich muss ein neues Buch schreiben. Es ist wie ein Fluch. Nachdem ich die Asche meiner Mutter beendet hatte, hätte ich sagen können, okay, das war's. Jetzt fahre ich an die Riviera, sitze im Café und gucke mir die barbusigen Schönheiten an, die vorbeilaufen. Ich trinke meinen Wein und lese all die Bücher, die ich schon immer lesen wollte. Balzac, Tolstoi, Dostojewski. Aber da wäre ich vor Langeweile gestorben.
Doch ein weiteres Buch von Frank McCourt wird es nicht geben. Der Autor stirbt am 19. Juli 2009, einen Monat vor seinem 79. Geburtstag, an einer durch Hautkrebs ausgelösten Hirnhautentzündung.
Der Lehrer sagt, es ist herrlich für den Glauben zu sterben. Und Dad sagt, es ist herrlich für Irland zu sterben. Und ich frage mich, ob es wohl auf der Welt jemanden gibt, der möchte, dass wir leben. Meine Brüder sind tot und meine Schwester ist tot. Und ich frage mich, ob sie für Irland gestorben sind oder für den Glauben.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Eckold an den Schriftsteller Frank McCourt, der am 19. August 1930 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Geschichte der Plastiktüte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.